Ja, liebe Maya Karina, erstmal danke, dass du einen Live-Chat bei uns anbietest. Ich habe auch direkt eine Frage, und zwar, du nennst dich ja Mystikerin. Was verstehst du darunter? Und was ist zum Beispiel jetzt der Unterschied zwischen einer Mystikerin und einer spirituellen Lehrerin? Oder gibt es da überhaupt einen Unterschied?
Keine Ahnung. Also das mit der Mystikerin, das ist vor einer Zeit entstanden in Gomera im Regenwald in der Nähe von Arura. Eigentlich ist dafür Tatjana zuständig.
Ja, ich kann ja mal ganz kurz mit ins Bild kommen. Ich sitze hier daneben. Also, das ist so entstanden, dass ich mal gesagt habe, dass Karina, so wie ich sie kenne, ich kenne sie jetzt seit 8 Jahren, und so wie ich sie kenne, so wie sie lebt, so wie sie spricht, was ich so von ihr höre und was ich von ihr erfahre, ist sie für mich eine Mystikerin. Und was es genau bedeutet, tja, also es ist eine Mystikerin für mich, in meinem Sinne, ist jemand, der nicht von dieser Denkwelt ist.
Also das war die Geburt des Namens. Es ist nur ein Name. Ja, das war die Geburt und ich habe es angenommen, weil ich unter Mystikerin jetzt verstehe, dass ich nicht als eine Person auftrete, sondern dass ich bewegt bin von einer Kraft, die außerhalb von mir geschieht, und das ist eine klare Wahrnehmung, dass ich mich nicht bewege, sondern dass Bewegung geschieht durch mich. Und nicht nur die Bewegung, sondern auch das, was gesprochen wird durch mich. Ich habe mir das nicht ausgesucht. Das passiert einfach. Da wird begegnet mir etwas und da gibt es hier eine Antwort. Und ich habe da keinen Einfluss drauf. Die Dinge geschehen, wie sie geschehen. Und das ist sowas wie ein mystisches Erleben, dass hier etwas ist, was nicht persönlich ist.
Du hast gesagt, eine Kraft, die außerhalb von dir ist, könnte man auch sagen, das ist eine Kraft, in der alles drin erscheint, also die alles mit einschließt.
Ja, das ist die Kraft, die alles bewirkt, die nicht nur durch mich geschieht, die durch jeden Menschen geschieht, die jeden Baum zum Wachsen bringt, jedes Tier sich bewegen lässt. Das ist diese Kraft, die kommt nicht aus dem Körper und auch nicht aus der Nahrung, dass wir uns quasi mit der Nahrung eine Kraft anessen, so dass ich denke, ich bewege mich aufgrund der Kraft, die ich habe, sondern selbst wenn die Person jetzt nichts essen würde für eine längere Zeit, geschieht diese Bewegung. Es ist vielleicht eine langsamere Bewegung, aber sie ist sowas von rein und existenziell klar. Das schafft so viel Vertrauen in das Leben, dass man geborgen ist darin. Und es ist die Kraft, die quasi alles erzeugt, was außerhalb von sich selbst, von diesem scheinbaren Körper existiert. In den Bäumen, in den Pflanzen, in den Tieren ist diese Kraft wirksam und die kann man nicht verstehen. Es ist die Erfahrung dieser Kraft, die ich bin.
Wie siehst du andere Menschen? Erlebst du die auch als Teil dieser Kraft?
Ja, die sind Bewegungsenergie, Bewegung. Sie sind bewegt, so sehe ich sie. Und was sie sprechen, stammt nicht von ihnen.
Also, es macht praktisch nichts aus, ob derjenige sich dessen bewusst ist, dass er Teil eines großen Ganzen ist oder ob er sich bewusst ist. Also für dich ist es irgendwie klar, dass jeder das ist.
Was er ist, ja. Für mich macht das nichts aus. Aber für denjenigen selbst könnte es etwas ausmachen, wenn man sich nämlich dieser Kraft nicht bewusst ist, so wie das ja früher bei mir auch war, dann ist das Problem entstanden, ich und du, und diese Trennung erzeugt Leiden. und kämpfe, richtig sein wollen, nicht böse sein wollen, gut sein wollen, Erfolg haben wollen, all das erzeugt, die ganze Welt erzeugt quasi, wird erzeugt durch dieses Unbewusstsein in Bezug auf diese existenziell wirksame Kraft. Sie ist vergessen. Mystiker oder spirituelle Lehrer sagen vielleicht, das ist der Schlafzustand des Bewusstseins. Und wenn man dann erkennt, irgendwann, durch welches Ereignis auch immer, wer man wirklich ist, dann ist diese Kraft bewusst und dann ist derjenige frei von allen Problemen. Im Einklang mit dem Leben, im Einklang mit dem Tun, es ist immer richtig, was ich tue. Das muss nicht von außen so gesehen werden, aber dafür kann ich nichts. Und so kann ich quasi auch sagen, wenn wir uns hier treffen in der Sangha zum Beispiel, sprechen wir manchmal Umkehrsätze aus und einer meiner Lieblingsumkehrsätze ist dann, was ich sage, ist immer richtig, das heißt nicht, dass ich recht habe. Weil ich kann nichts wirklich wissen, aber wenn etwas gesprochen wird, dann liegt das außerhalb meiner Kontrolle und es ist immer richtig in diesem Moment. Und es ist ein unglaubliches Richtigsein in sich selbst, wo ich mich nicht schuldig fühle und auch nicht stolz, etwas Tolles gesagt zu haben. Es ist ein Richtigsein jenseits von richtig und falsch, jenseits von gut und böse.
Kann man was dafür tun, dass man sich dieser Kraft oder vielleicht würden es andere auch bewusst des Bewusstseins oder kann man etwas dafür tun, um sich dessen bewusst zu sein, um das bewusst zu erleben?
Das ist, was wir hier tun. Es gibt also eine Sangha, die Menschen, die sich regelmäßig treffen, so wie sie Zeit haben. Und um diese Kraft selbst bewusst zu sein, praktizieren wir quasi diese Anerkennung der Spiegelung. Ich bin dasselbe wie du, du bist dasselbe wie ich. Ich bin nicht der Körper, ich bin das Ganze, die Vollkommenheit, die Schönheit, die sich in allem spiegelt. Ich bin dasselbe wie du. So etwa geschehen Erinnerungen an diese Kraft, die ich bin. Und in diesen Erinnerungen, in dieser Sprache, die an das Wesen erinnert, was ich bin, was dasselbe ist wie du, bekommt das Ego-Ich, das immer die Kontrolle haben möchte, weil es aus Angst auch besteht, keine Energie mehr, es wird nicht mehr ernährt und es verliert sich, sodass sich diese Kraft immer bewusster, dass diese Kraft immer bewusster erscheinen kann. Also die Anerkennung der Spiegelung auch, ich bin dasselbe wie du. Und so können wir uns einfühlen, auch nicht nur in andere Menschen. Einfühlung auch in die Tiere. Wir haben zum Beispiel eine Zeit gehabt, als die Corona-Zeit anfing. Da kamen ja hier solche extremen Ängste. Wo kommt der Virus her? Die Todesangst. Dann haben wir angefangen auch mal mit der Einfühlung in den Pangolin und in die Fledermaus, wo irgendwelche, weiß ich nicht, wer das war, es kam da Informationen, Pangolins hätten die übertragen oder Fledermäuse und die Chinesen sind schuld. Und all diese Angstgedanken, die wir dann aufnehmen von außen, sind eigentlich jedes Mal die eigenen. Und wenn wir uns dann in diese jeweiligen Tiere, in das Wesen dieser Tiere hineinfühlen und erkennen wir, dass wir genau dasselbe sind. Und das ist quasi eine Praxis, die ich auch im Umkehrkurs quasi immer wieder anwende, eins zu sein mit dem, was außen ist. Und das hinterlässt denjenigen in dieser Erfahrung dieser Kraft, die ich bin. das Bewusstsein, dass ich bin. Keine Trennung. Trennung ist Illusion. Wer glaubt, er ist getrennt, dann ist es Leiden, es ist Schmerz, es ist die Urangst vor dem Tod. Denn im Glauben, getrennt zu sein, das ist eine Enge, die eine körperliche Erscheinung produziert. Und Körper müssen sterben und da gibt es dann diese Todesangst. Und im Bewusstsein dieser Kraft, die ich bin, verliert sich die Todesangst und man kann dem ganzen ängstlichen Situationen von außen, gerade in der jetzigen Zeit, es gibt ja jetzt nicht nur Corona, sondern auch die Inflation, Existenzen gehen kaputt, kann man dem gelassen entgegen, wenn man eins ist mit dieser Kraft, die ich wirklich in Wahrheit bin, Gelassenheit.
Da sind jetzt schon Fragen im Chat. Isabella, könntest du die vorlesen?
Ja, mache ich gern. Max Nüstermann, wie kann ich Kopfschmerzen, die aus der Nichtentspannung ins Hier, im Hier entstehen, überwinden? Tagtägliche Aufgaben bzw. Konzentration oder Abdriften in Gedanken lösen bei mir Kopfschmerz aus. Merci.
Also jegliche Art von Schmerz im Körper zulassen. Zulassen, atmen, erinnern, im Einklang zu sein mit der Atmung, erinnern, was ich jetzt bin. In dieser Erinnerung bleibt eigentlich nichts anderes als, es atmet mich. Und dort, wo vielleicht Schmerz fühlbar ist, Kopf oder wo auch immer, hineinatmen, ohne diesen Schmerz wegatmen zu wollen, sondern mit einem tiefen Ja alles zulassen, was ist. Denn Schmerz hat nur eine einzige Ursache, dass ich etwas nicht will, worauf ich eigentlich keinen Einfluss habe. Ich bin nicht im Einklang mit der Wirklichkeit und das produziert Schmerz. Und dieser Schmerz setzt sich an verschiedenen Stellen unterschiedlichen Zeiten im Körper fest. Also ein tiefes Ja, nichts tun, einfach da sein und das lieben, was ist. Und hilfreich ist dabei auch noch, ich nenne es nicht mal Schmerz, dieses tiefe Ja. Und ich nenne es nicht mal Schmerz. Wenn ich es Schmerz nenne, fixiere ich es. Weil kann ich wirklich wissen, dass es Schmerz ist? Es tut weh, ja. Aber dieser Schmerz ist jedes Mal ein Signal, ey, lieb mich. Das steckt dahinter. Also Heilung bedeutet nicht, dass ich den Schmerz weghaben will, sondern ihn zulassen. Heilung durch liebevolles Zulassen. Mehr kann ich nicht sagen.
Liebe Karin, du hattest ja selber Erkrankungen, Autoimmunerkrankungen und andere. Und das heißt, die Heilung findet wirklich durch die Kraft der Liebe statt.
So war mir das geschehen, ja. Das war wie eine Offenbarung. Es begann ja mit dieser Gedankenüberprüfung von The Work of Baron Katie. Und das ist ja eine Überprüfung von Angstgedanken. Und Angst manifestiert sich ja als Spannung im Körper und auch als Schmerz. Und mein Körper war voll von Schmerzen und Spannungen vom Kopf, Schilddrüse, Schulter-Arm-Syndrom, ich konnte mich manchmal gar nicht bewegen, Hämorrhoiden, ich wusste nicht, ob ich stehen kann, sitzen. Nichts ging mehr eigentlich zwischendurch. Und das hat mich dann ja, ich konnte nichts dagegen tun, habe ich auch nicht mehr. Und durch diese Gedankenüberprüfung und die Perspektive der Umkehrung von Angstgedanken passiert eine Entspannung im ganzen Körper. Und ohne dass ich Heilung wollte, ist es passiert. Durch Klarheit im Denken, was es eigentlich war. Der Gedanke, der Angst produziert oder seine Umkehrung. Das ist alles.
Könntest du ein Beispiel für die Umkehrung eines Angstgedankens geben?
Dann musst du mir einen sagen. Wovor hast du Angst?
Ach so.
Wovor hast du die meiste Angst?
Okay, dann ich habe Angst zu sterben.
Der Körper also, du als der Körper könnte sterben. Ja, könntest recht haben, Körper sterben.
Ja.
Und wenn der Körper stirbt, ist kein Bewusstsein mehr da. Das ist die Angst. Kannst du das wirklich wissen?
Ah, okay, so einfach, okay.
Ja, und darüber damit sein, kann ich es wirklich wissen? Wie fühlt sich das an, wenn ich das nicht glaube? Ich weiß nicht, was dann passiert. Und wir haben Angst vor dem Unbekannten, wenn wir nicht wissen, was dann ist. Das ist die einzige Angst. Aber jetzt dieses Zulassen des Unbekannten, wenn der Körper stirbt und bin bereit zuzulassen, weil ich vertraue. Bewusstsein kann nicht sterben. Bewusstsein ist hier eingekehrt in den Körper und es ist im Körper gebunden. Und wenn der Körper stirbt, ist das Bewusstsein frei. Und das ist, was ich eigentlich bin und nicht der Körper. Und wenn ich dem vertraue, Bewusstsein könnte noch hier sein, auch wenn der Körper stirbt. Das ist eine Meditation. Das löst jeden aus der Angst, ist die Bereitschaft, in das Unbekannte hineinzufallen. Einfach hineinfallen in etwas, was ich nicht kenne. Und die Wahrheit davon ist eigentlich, wir wissen das alle, dass das Tod, der Tod nicht das Ende ist des Bewusstseins. Weil wir kommen eigentlich aus diesem Tod, aus diesem Nichts, Nicht-Ich-Sein. Das ist ja diese geistige Kraft, aus der heraus wir geboren werden. Die Trennung von dieser Kraft, wenn sie unbewusst ist im Menschen, dann ist sie durch den Ich Gedanken, der körperlich erscheint, verdunkelt, unbewusst. Sie ist also da. Das heißt, da gibt es in jedem Menschen ein ganz tiefes Wissen, ein inneres Wissen, ist kein Kopfwissen, das Bewusstsein noch da ist, wenn der Körper stirbt. Und dieses tiefe innere Wissen können wir einfach kontaktieren, uns da anschließen und dann wird alles leichter.
Ach, sehr schön, dir zuzuhören. Vielen Dank.
Gerne.
Das sind neue Fragen. Ich switch mal kurz auf YouTube, weil ich kann die kleine Schrift heute nicht lesen so gut. Die Annette Vogel schreibt, liebe herzliche Grüße und vielen Dank an alle. Kann das Denken diese Kraft stören oder verdeckt das Denken womöglich diese Kraft?
Ja, es ist immer ein Gedanke. Ja und nein. Denken passiert von selbst. Und wenn die Identität mit einem Ich-Gedanken da ist, wenn ich also glaube, was ich denke, dann verdeckt der Gedanke die Haft, beziehungsweise die Haft an diesem Gedanken, dieses Bewusstsein, das ich bin. Und wenn dieser Gedanke dann, weil er Schmerz produziert oder Angst, überprüft wird und umgekehrt wird, dann passiert etwas, woran ich mich immer sehr, sehr gerne erinnere am Anfang. Diese Gedanken kommen zurück. Die sind nicht weg, aber sie erzeugen Freude, weil dieses tiefe Wissen da ist, das ist nicht wahr. Also Gedanken können Freude erzeugen, wenn das Wissen da ist, dass es nicht wahr ist.
Da hatte jemand hier auf Zoom die Hand gehoben, um vielleicht was zu sagen. Vielleicht ist das noch aktuell. Kann derjenige sich nochmal melden?
Die Ingrid war das.
Oh, hört ihr mich?
Ja.
Ach so, ja, das war ein Versehen. Ich habe rumprobiert, ich hatte keinen Ton und jetzt habe ich sie eben wieder ausgeschaltet. Danke.
Kospa hat eine Frage.
Schöner Name.
Liebe Maya Karina, gilt das, was du zu Max über den physischen Kopfschmerz gesagt hast, auch für seelische Schmerzen? Lieben Dank.
Ja, was ist denn ein seelischer Schmerz? Ein seelischer Schmerz, wer genau schaut, ist ein Angstgedanke. Und Angstgedanken, die nicht überprüft sind, erzeugen Schmerzen. Und wir nennen das vielleicht seelische Schmerzen oder psychische Schmerzen. Das ist alles Ausdruck des Unbewusstseins. Gedanken prägen sich ein, seit wir Kinder sind. Und wir wissen nichts darüber. Und wenn wir all das glauben, was wir von außen hören, und Kinder glauben das nun nochmal alles, weil sie keine Wahl haben, das zu hinterfragen. Die einzige Wahl, die sie vielleicht haben, ist, dass sie dann rebellieren, weil sie auch genau wissen, was die Erwachsenen da erzählen, das kann gar nicht wahr sein und das will ich nicht, dass das wahr ist, und dann rebellieren sie. Also manche bemühen sich sehr brav zu sein, das einzuhalten, weil sie es übernehmen von den Eltern oder anderen, und andere rebellieren dagegen. Und das erzeugt physische oder psychische Schmerzen, seelische meinetwegen. Es ist immer ein seelischer oder psychischer Schmerz, hinter dem ein Angstgedanke sich verbirgt. Und es ist Unbewusstes für Wahrhalten seit der Kindheit und sogar noch vorher. Diese Angstgedanken, die im Gehirn eingeprägt sind, bilden sich, also das ist so meine Wahrnehmung auch, durch diese Klarheit, was wirklich ist, bereits bei der Zeugung und bei der Empfängnis. Weil sogar dieser Akt, dieser sexuelle Akt, in diesem sexuellen Akt werden Informationen, gedankliche Informationen übertragen und ein neues Wesen bildet sich auch mit eingeprägten Gedanken, die Angst erzeugen. Und so wird ein neues ängstliches Wesen geboren. Und jedes neue Wesen, das angstbesetzt ist, hat die Möglichkeit, die Illusion, das Missverständnis, das gedankliche Missverständnis zu erkennen. Jeder hat diese Möglichkeit. Also jeder Mensch, der im Ich, der Körper, lebt, ist eigentlich traumatisiert. Er lebt in einem Traum. Der Ich-Gedanke ist das Trauma, das menschliche Urtrauma. Ich bin getrennt, Körper. Das macht Angst, das tut weh. Und weil man nicht weiß, was los ist, gibt man sehr schnell die Schuld nach außen ab, als ob das Trauma durch irgendein äußeres Erlebnis entstanden ist. Aber das ist es nicht. Es ist vorher schon da. Ich, der Körper. Und dieses Ich, diese Ich-Identität bildet sich halt. Wir kommen mit dieser Möglichkeit, Ich zu sein, auf die Welt. Und die Erwachsenen unterstützen das. Und so bildet sich eine Ich-Identität. Und Das ist die Trennungsidentität, die ist immer angstbesetzt, tut weh. Und es ist ganz unterschiedlich, wo sich dann dieser Schmerz im Körper festsetzt. Und Menschen, die jetzt in den Umkehrkurs kommen, wo wir quasi Bewusstseinsarbeit tun, wer bin ich wirklich? Ja, der Umkehrplatz hier ist quasi ein Friedhof, wie haben wir gesagt, der Ich-Identitäten, der falschen Identitäten. Der Umkehrplatz hier ein Friedhof der falschen Ich-Identitäten. Du kommst mit deiner Ich-Identität her, machst Theater, hast Angst, gibst Schuld ab oder fühlst dich schuldig. Ich. Und wer dann sich einlässt auf diesen Bewusstseinsprozess durch die Anerkennung auch der Spiegelung, ich bin eins, keine Trennung, kann seine Ich-Identität hier begraben. Gibt's viel Platz im Wald für solche Grabstellen. Da ist ein Ausschnitt aus dem Wald. War das jetzt noch die Frage oder bin ich jetzt vom Thema abgekommen? Weiß nicht mehr.
Doch, das war die Frage, also die hast du gut beantwortet. Die ging um den psychischen Schmerz ursprünglich.
Maja, Karina, dann hätte ich noch eine Frage, wie uns die Natur helfen kann, also zurückzufinden, also ob das hilfreich ist, also Grün, Natur, Wald, Wasser, oder ist das in der Stadt genauso möglich?
Ja, das ist überall möglich. Das passiert manchmal, ohne dass du irgendetwas tust. Passiert, kann immer passieren, weil du bist ja schon das, was du bist.
Also das Aufhören, das Tun aufhören, dadurch ist es...
Die Erinnerung, bin ich es, die hier etwas tut, oder bin ich bewegt? Habe ich die Kontrolle? Augen auf, ist es wahr? Du kannst etwas tun. Du hast die Kontrolle. Ist das wirklich wahr? Hast du sie? Kannst du etwas erreichen, was du willst?
Nicht wirklich.
Ja. Und diese Erkenntnis reicht eigentlich schon. Sie wird meistens beiseite geschoben und man bemüht sich und will das dann doch noch anstrengen, etwas zu erreichen. Und das ist Spannung und als ob die Erfüllung des Lebens und dessen, was ich bin, von der Erfüllung eines Traumes oder eines Zieles abhängt. Das ist dann, wenn ich das Bewusstsein einschalten kann, bin ich denn nicht hier und jetzt schon erfüllt vom Leben? Ist denn das, wonach ich suche, was ich anstrebe? Dieser Frieden, dieses Glücklichsein, eigentlich hier und jetzt schon da? Und das habe ich mal irgendwo, das nennt sich auch die Lebenskunst des Tao. Wünsche und Ziele sind wunderbar, aber hoffe nicht, dass sie sich erfüllen. Und das ist auch so eine Praxis, die wir hier auf dem Umkehrplatz üben, sage ich mal, wo ich das Wort nicht so gerne verwende. Augen auf, wenn sich dieser Wunsch jetzt nicht erfüllt, was hast du stattdessen? Augen auf. Schätze das, was jetzt da ist. Und das ist eine total einfache Sache, das wertzuschätzen, was sich jetzt gerade nicht erfüllt. Und so bringst du selbst die Kraft der Wertschätzung auf, das Herz eigentlich. Und das ist wie der Kopf ins Herz fällt. Der Kopf will immer etwas, wo er denkt, nur da bin ich glücklich oder wenn. Aber der lügt. Mhm. Und das Beste, was uns passieren kann, wenn sich unsere Wünsche und Träume nicht erfüllen. Aber meistens wird dann vergessen, das einzublenden, was ich stattdessen habe. Es wird abgewertet. Und diese Bewertungen sind eine Mausefalle.
Ja, danke schön.
Die Ellen Port schreibt hier im Zoom-Chat, du bist dreimal gestorben. Kannst du noch mal sagen, was du damit meinst?
Ja, das Ich ist gestorben im Bewusstsein dieser Kraft, die mich bewegt. Es war der Tod des Ichs. Ich bin bewegt. Es ist eigentlich nicht dreimal gestorben, sondern einmal gestorben. Und dieser Tod hat sich vertieft. Ich habe dann mal gesagt, zweimal gestorben, weil in der Vertiefung passiert, dass so eine Leichtigkeit, es ist wie ein Abheben, als ob ich fast übers Wasser gehen kann. Und das Mysteriöse dabei ist, das ist jetzt so ein Punkt, wo die Welt verlassen wird. Nicht ich, sondern die Welt wird verlassen. Und dann kam ein Gedanke, no, ich gehöre noch dazu. Aber das Offenbarende dabei ist, dass dies kein Glaubenssatz war, ich gehöre noch dazu oder ich gehöre nicht dazu, ich gehöre noch dazu. Das ist ja oft ein Glaubenssatz von manchen Menschen. Sie glauben, sie sind getrennt im Ich, dann möchten sie dazugehören. Und dieser Gedanke, ich gehöre noch dazu, war wie eine göttliche Anweisung, hat mich heruntergebracht. Und ja, dann bin ich wieder hier. Aber nicht als Körper, sondern als das bewusste Wesen. Und das, was ich ich muss erinnern, als den dritten Tod bezeichne, ist, das war, als ich mich der Dunkelheit anvertraut habe, ohne Essen und Trinken. Und da kam dieser Moment, wo das Bewusstsein auch mit einem Geräusch aus dem Körper ausgetreten ist und ich den Körper von oben gesehen habe, mit einem Wissen, dass das, was ich jetzt verlassen habe, das Körperliche ist die Dummheit. Aber das ist jetzt keine Abwertung, sondern es ist eine Unbewusstheit, wo sich Bewusstsein quasi im Körper bindet und eine körperliche Erscheinung erzeugt. Und das ist das Unbewusstsein. Unbewusstsein habe ich verlassen und Bewusstsein ist da. Und auch dies war nicht anhaltend, weil dieses Bewusstsein außerhalb vom Körper ist dann mit einem Geräusch wieder zurückgekehrt. Und das war jedes Mal Tod und Wiedergeburt. Aber es ist nicht die Wiedergeburt als Körper, sondern die Wiedergeburt als Bewusstsein. Es ist alles etwas vielleicht nicht ganz so nachvollziehbar. Es ist der Versuch einer Erklärung, ein Konzept, keine Ahnung.
Ich hätte dazu eine Frage. Das heißt, das Bewusstsein braucht zur Wahrnehmung nicht die körperlichen 5 Sinne. Weil du sagtest ja eben, das ist mit einem Geräusch aus dem Körper raus. Ne? Mhm. Ist das so?
Das Bewusstsein existiert unabhängig vom Körper, ja. Und doch haben wir hier, ist es ja inkarniert im Körper durch den Gedanken Ich. Es ist gebunden im Körper, sodass der Körper erstmal da ist und das Bewusstsein ist gebunden, aber es ist, ich bin nicht der Körper, sondern das Bewusstsein. Und diese Erinnerung ist dann der Körpertod, der hier und jetzt passieren kann. Ich bin also nicht der Körper. Und dieser Tod des Körpers passiert eben durch Wachsein, Bewusstsein. Beides ist da, aber ich bin nicht der Körper.
Könntest du jetzt auch, macht zwar keinen Sinn, aus dem Körper wieder rausgehen und die Wahrnehmung getrennt, der von den fünf Sinnen läuft weiter, also ein bewusster Switch?
Das kann ich nicht machen. Das passiert manchmal in einer ganz tiefen Stille, dass dann das Körperliche weit weggeht und das Bewusstsein erfährt die Außenwelt als Licht, als Bewegungsenergie, farbige Bewegungsenergie. Menschen, alles, was sich draußen bewegt, Pflanzen, egal ob Tag oder Nacht ist, auch in der Nacht, ist bewegte Energie, die auch eine Farbe hat. Also so habe ich das erlebt. In der tiefen Versenkung passiert dieses Geschehen, dass das Bewusstsein da draußen Licht sieht. Bewegungsenergie, Schönheit, Formen, die sich verändern. Alles fließt ineinander. Das passiert manchmal, aber ich kann das nicht machen. Vielleicht ist es möglich, das zu tun, das zu üben, aber da ist da hier kein Interesse da. Vielleicht ist diese Option möglich hier im Leben für manche. Niemand kann das entscheiden.
Das, was du vorher geschildert hast, das geräuschvolle Verlassen des Körpers vom Bewusstsein, wird ja auch oft bei Nahtoderfahrungen so beschrieben, dass man sich von oben sieht, war ja auch bei dir so. Aber da war das weniger dieses Licht- und Farbspiel, sondern hast dich so gesehen wie mit deinen Augen.
Ja, das war, als ob ich zwei Augen bin. Ich war erschien im Raum als nur zwei Augen. Kann man, ja, wenn ich das so höre, was ich da spreche, denke ich, ein bisschen crazy.
Die Ellen schreibt hier nochmal im Chat, du nennst dich Mystikerin. Was bedeutet das eigentlich, auch in Abgrenzung zur spirituellen Lehrerin? Vielleicht wurde das gefragt, hatte keinen Ton am Anfang.
Die Kurzfassung davon ist, die mystische, die Wahrnehmung, was ich bin, nenne ich eine mystische Wahrnehmung und das nenne ich deshalb so, weil ich es nicht bin, die sich bewegt, sondern ich bin bewegt. Es gibt kein Ich, das etwas tut. Bewegung geschieht. Und in diesem Zustand gibt es weitere Offenbarungen, Erkenntnisse. Das sind Offenbarungen, nenne ich ein tiefes Wissen, das ich nicht mal über eine Lehre verbreiten kann, kann ich nicht vermitteln. Ich kann darauf hinweisen, auch, dass dieses tiefe Wissen, diese Offenbarungen in jedem Menschen existieren, aber sie sind nicht als Lehre übertragbar. Wie war die Frage nochmal? Faden verloren.
Die letzte Frage, ich war der Mystikerin und spirituelle Lehrerin.
Ja, es ist keine Lehre. Dieses tiefe Wissen, dass ich bewegt bin, ist an Offenbarungen gebunden, die kann man nicht beweisen. Jeder kann nach innen gehen und erkennen, wer er wirklich ist und du kannst dasselbe sehen, weil dasselbe in dir auch existiert. Und über diese Offenbarungen durch den Zustand, den mystischen Zustand des Bewegtseins, also dass ich es nicht tue, mich bewege, sondern dass dieses alles geschieht von selbst. Über diese Offenbarungen habe ich Bücher veröffentlicht. Und das erste Buch erschien dann auch nach diesem ersten Tod, wo das erste Mal passiert ist, dass ich diese Kraft bin, die mich bewegt, durch The Work of Byron Katie. Und das habe ich dann so genannt, Offenbarungen durch The Work. Mensch und Bewusstsein, also Unterschied zwischen Mensch und was ich als bewusstes Wesen bin. Und das ist so ein schönes Spiel, wie ich mich als Mensch bewege, wenn ich denke, ich habe hier was in Kontrolle, was das für eine Angst bedeutet und eine Aggression. Es beginnt immer, was ich als Mensch bin und was ich bin im erwachten Zustand des Bewusstseins. Diese Gegenüberstellung und das Ganze in Versform. Und ja, im zweiten Buch fließen auch diese Offenbarungen des Bewegtseins, dass alles geschieht von selbst, geheimnisvolle Spiegelung, ich bin dasselbe wie du. Es kommt auch in der Advaita Vedanta Lehre hervor, aber wenn man das als Lehre lernen möchte, ist es nicht dasselbe, als wenn man in diese Praxis hineingeht, sich in allem, was draußen ist, außerhalb von sich selbst zu erkennen. Also in all diesen Büchern schreibe ich über diese Offenbarungen, die in jedem selbst zu finden sind, die man aber nicht als Lehre übertragen kann. Und das Interessante dabei ist auch, dass ich hatte mich mal, bevor ich diese Gedankenüberprüfung, bevor mir das begegnet ist, mit der Weisheitssymbolik des Enneagramms beschäftigt. Und das ist ja sowas wie eine Lehre. Und auch wieder nicht. Weil dieses Enneagramm-Symbol ist das Symbol der Vollkommenheit. Das ist ein mathematisches Symbol, wo eigentlich auch das Wissen drin sich verbirgt, dass alles, was existiert, einer Perfektion unterliegt, auf die der Mensch keinen Einfluss hat. Es ist eine mathematische Struktur, nach der das Leben funktioniert. Und die Menschen denken immer nur, sie tun hier irgendetwas. Und wer quasi sich mal der Gedankenüberprüfung zum Beispiel anvertraut, das heißt anerkennt, ich bin jetzt ängstlich oder wütend über diesen Typ da, weil der hat mich verletzt oder hat mich wütend gemacht. Und wenn man das überprüft und bei sich selbst findet, dann ist das genau die Bewegung auf der Integrationslinie dieses Weisheitssymbols. Das heißt, ich integriere bewusst das, was ich nicht bin, was außerhalb von mir existiert. Dieses Enneagramm-Symbol basiert quasi auf dieser Weisheit, auf diesem Wissen, innen ist dasselbe wie außen. Und ich integriere das, was außen ist, dann, wenn Angst ist und Wut und Verletzung. Und das führt genau in diesen Zustand des Einsseins, des Bewusstseins.
Der Max Nüstermann schreibt, ich müsste jetzt nochmal nachfragen bezüglich physischer Schmerzen. Das soll jetzt keine Provokation sein, aber was wäre auf der Folterbank? Würdest du sagen, das Prinzip gilt auch da? Danke.
Ja. Ja. Weil durch die Erfahrung des Bewusstseins passiert die Erkenntnis, dass Schmerz in erster Linie dadurch entsteht, dass ich etwas nicht will. Ich bin nicht im Einklang mit der Wirklichkeit, die geistig ist, die alles vorgibt. wenn ich dann mich nicht im Einklang befinde, mich abtrenne mit diesem Ich will das aber anders, weil so wie es jetzt ist, ist es furchtbar, das ist falsch, das bedeutet mir nichts, das ist eine absolute Abwertung. Wenn das passiert, dann erzeugt das einen Schmerz. Und das ist der Hauptanteil von Schmerz im Körper. Es ist die Erschaffung des Schmerzkörpers. Und physischer Schmerz, der von außen zugeführt wird, ist für jeden ertragbar. Jeder kann diesen Schmerz zulassen. Das ist eigentlich kaum ein Problem. Der Schmerz wird nur dann unerträglich, weil ich diese abwertenden Gedanken dazu habe, das soll jetzt nicht sein, der tut mir Böses an, ich will das nicht, ich will das nicht, ich will das nicht. Das ist vielleicht 80% von Schmerz und 20% physischer Schmerz, der eigentlich ertragbar ist.
Die Ingrid hier im Chat schreibt, was ist der Unterschied zwischen dir als spirituelle Lehrerin und anderen spirituellen Lehrern, zum Beispiel Tolle oder Balsecker?
Unterschied, verstehe ich die Frage nicht. Ich bin, was ich bin, jeder ist, was er ist. Welcher Unterschied? Welcher spirituelle Lehrer, welche Mystiker?
In den Unterweisungen zum Beispiel. Jeder hat ja eine andere Herangehensweise.
Woran? Was meinst du?
An die Untersuchung, an die Frage, wer bin ich? Da gibt es ja verschiedene Methoden.
Ich kann nicht mit einer Methode herausfinden, wer ich bin. Ich weiß nicht, wer sind andere Lehrer? Was sie da machen? Wer sich jetzt wohin gezogen fühlt? Ich kann mit der Frage eigentlich nicht so viel anfangen.
Okay.
Vergleichen. Vergleich, der Verstand vergleicht. Kann das sein, dass du mit dieser Frage herausfinden möchtest, zu welchem Lehrer du gehst?
Nein, nur weil ich verschiedene...
Wir gehen nach innen?
Ja.
Ja?
Ja, die Wahrheit ist ja überall gleich. Bloß es gibt verschiedene Herangehensweisen.
Herangehensweisen an die Wahrheit.
Ja.
Ich kann nur sagen, die Wahrheit ist verdunkelt durch den Ich-Verstand. Und wenn du denkst, dass du Schmerzen hast oder verletzt bist, dann überprüfe deinen Verstand. Und dann wird die Wahrheit bewusst, wer du bist. Und die Wahrheit, die ich bin, die jeder ist, ist dadurch erkennbar oder macht sich, übernimmt dein Wesen, wenn du erkennst, was weh tut. Ein Angstgedanke, also ein Gedanken, der eingeprägt ist, der Schmerz oder Angst erzeugt. Wenn du erkennst, dass es der Gedanke ist, der unbewusst für die Wahrheit gehalten wird, dann erkennst du, dass dir niemand Schmerz oder Verletzung zufügen kann von außen, sondern du erkennst, was weh tut. Der Gedanke, der geglaubt wird. Und diese Erkenntnis, was weh tut und was nicht, dieses Selbsterkenntnis, wo die Ursache von Schmerz und Angst ist, nenne ich Heilung. Und ich habe mich nicht mit spirituellen Lehrern oder anderen Mystikern jetzt beschäftigt, was die jetzt vermitteln, kann ich nichts zu sagen.
Heißt es, dass wenn wir Schmerzen im Körper haben, habe ich das richtig verstanden, dann glauben wir etwas, was einfach nicht der Wahrheit entspricht. Dann glauben wir einfach einen schmerzhaften Gedanken, einen Glaubenssatz, eine Ablehnung. Also das ist eigentlich ein innerer Schmerz, ein, vielleicht kann man sagen, psychischer Schmerz, wenn es sowas gibt, der sich dann auch körperlich zeigt. Also quasi Schmerz als wie so ein Navigationssystem des Seins.
Als Wecker.
Als Wecker.
Mhm. Und dann kannst du navigieren, du kannst erkennen, dass der Schmerz durch einen Gedanken erzeugt wird. Du erkennst die Ursache von Schmerz durch im Denken, weil du unbewusst wie ein Kind unschuldig das geglaubt hast. Und das ist diese Selbsterkenntnis, wo Schmerz herkommt, nämlich aus einem Gedanken, der unbewusst für die Wahrheit gehalten wird, ist der Anfang der Befreiung und das ist der Weg in die Wahrheit und in die Lösung, in die Erlösung. Selbsterkenntnis zur Ursache von Schmerz ist Heilung. Das kann also nicht ein Mediziner für dich herausfinden. Die versuchen ja im Körper, wo ist die Ursache von Schmerz, können sie auch machen. Manchmal gibt es ja organische Störungen oder wenn du einen Arm gebrochen hast, ausgekugelt, das ist doch wunderbar. Ärzte sind Liebe, sie können gut reparieren, sie sind Handwerker, sie haben das perfekt gelernt. Und wenn da aber physischer Schmerz drüber, also wenn das ganze Ereignis der körperlichen Erscheinung noch mit einem, oh, scheiße, dass das war, hätte nicht sein dürfen oder du bist schuld oder wenn das so wäre, dann wäre das nicht passiert, mit diesem Schmerz noch überlagert ist, dann potenziert sich dieser Schmerz. Und um diesen Schmerz, der vom Gedanken herkommt, können wir uns kümmern. Und wenn diese Ursache klar ist, wo der Hauptanteil von Schmerz herkommt, dann machen körperliche Schädigungen überhaupt nichts mehr aus.
Das ist ja dann klar, dass jedes obendrauf denken, ich will den Schmerz nicht und so weiter, die Hilfe, die der Ursprungsschmerz einem gibt, um zu erkennen, ja, verhindert wird. Und dann steigert sich der Schmerz wahrscheinlich eben immer, deshalb immer mehr. Ist es auch so bei Autoimmunerkrankungen, die ja nicht unbedingt alle jetzt schmerzhaft sein müssen? Also es gibt ja auch Erkrankungen, ich glaube, Diabetes gehört es auch zur Autoimmunerkrankung, ich weiß jetzt gar nicht, aber es gibt ja auch Krankheiten, die erstmal nicht keine Schmerzen machen.
Ja, dann wo ist dann dein Problem?
Naja, also zum Beispiel, sagen wir mal, Bluthochdruck, ne? Wie ist das einzuordnen?
Ich bin kein Arzt.
Ja, in dieser
Art. Kümmere dich um dein Denken. Wo erzeugt dein Denken, das auf etwas ausgerichtet ist in der Zukunft, wo erzeugt es Druck in dir? Dort, wo du dich nicht wohlfühlst mit dem, wie es ist, überprüfe deinen Verstand. Das ist alles, mehr kann ich nicht sagen. Und die Anerkennung der Spiegelung ist unterstützend.
Das ist schon beantwortet.
Und immer wieder eine neue Entscheidung treffen, im Einklang mit dem physischen Wesen zu sein, das eben auch altert. Statt ein Theater zu machen, gibt Falten, graue Haare. Es ist wundervoll, weil Veränderungen sind Liebe. Wenn ich mit denen im Einklang bin, merke ich nicht mal, dass ich alt werde. So einen Gedanken daran gibt es überhaupt nicht. Weil das Leben im Jetzt ist perfekt. Besser geht's nicht.
Ich bin fasziniert gerade. Danke.
Ich würde gerne eine Frage stellen. Du hast vorhin vom Enneagramm gesprochen. Und du hast gesagt, dieses Symbol, das ist ein mathematisches Symbol und das ist eigentlich perfekt. Das spiegelt das Ganze nochmal wieder. Und also, was ich vom Enneagramm weiß, ist, dass wir halt unterschiedliche Typen sind. Ich habe mich da vor 20 Jahren oder 30 Jahren mal mit beschäftigt und ich bin eine 9 im Enneagramm. Oder war es damals? Ich denke aber, ich bin es immer noch. Und wenn ich in Stress gerate, dann rutsche ich in die 6 und dann sehe ich tendenziell überall Menschen, die mir was antun wollen. Also dann neige ich dazu, überall Feindseligkeit zu sehen. Das ist ja, wenn ich in den Stress gerate. Und das macht Schmerz. Und das ist dann der Weckruf. Hast du es so gemeint? Und dann kann ich gucken, dann kann ich das integrieren. Dann kann ich genau diese Tendenz, die ich habe, immer wieder in die Harmonie suchen zu wollen und alles, was, wo mein Wille nicht erfüllt wird, also wo ich sozusagen in dieser Ich-Identität bin, ja, da kriege ich dann den Stress. Verstehe ich das richtig?
Ja, und was ich höre, ist, dass du dich mit diesem Enneagramm-Symbol mit dem Verstand beschäftigst, wenn ich bin eine 9 und wenn das nicht, dann rutsche ich in die 6. Das ist das Missverständnis, wie dieses Symbol interpretiert wird. Und das begann damals, als der Gurdjieff das die Weisheit des Enneagramms von Russland, der war ja Russe, in den Westen eingeführt hat. In Esalen, dort am Institut, hat er dort Kurse gemacht, im Einklang mit der Weisheit, mit der Aussage, mit der Symbolik des Enneagramms. Und da sind Gruppen entstanden, wo solche Zuordnungen von Persönlichkeit und Charakter quasi erkannt wurden und dann an den Ecken zugeordnet wurden, Persönlichkeiten unterschiedliche. Und Helen Palmer damals als Psychologin hat das aufgegriffen, um für Psychologie und Heilung auf der körperlichen Ebene. Und das war der Anfang des Missverständnisses. Weil es ist eigentlich nicht im Einklang mit dieser Enneagramm-Symbolik, solche Zuordnungen festzulegen und die dann auch noch als psychologisches Enneagramm und psychologische Technik für Heilung von irgendwelchen psychischen Störungen anzuwenden. Das ist eigentlich nicht Sinn des Enneagramms, das ist ein Missbrauch. Weil die Symbolik des Enneagramms bedeutet, als dieses mathematische Symbol, integriere das, was du scheinbar nicht bist und kümmere dich nicht, ob du eine 6 bist oder eine 9, weil das ist eh eine angenommene Identität, die ist nicht wahr, die ist angenommen. Sie erzeugt grundsätzlich Schmerz und das ist egal, nehmen wir mal das psychologische Symbol, ob du da eine 9 bist, eine 6 oder eine 3, ist völlig egal. Es ist völlig egal, kümmere dich nicht darum. Integriere das, was rausprojiziert wird, was du scheinbar nicht bist, was außerhalb erscheint in dir. Und das nenne ich die Spiegelung, die Umkehr von außen nach innen. Und das ist die Vervollkommnung deines Seins. Darauf weist das Symbol hin. Außen ist dasselbe wie ich. Projektion passiert durch den Ich-Gedanken, Trennung, ich erscheine als Körper und was ich scheinbar nicht bin, ist abgespalten, ist quasi eine abgespaltene Energie des vollkommenen Bewusstseins nach außen. Und das ist, ich bleibe zurück, getrennt und im Leiden und im Schmerz. Also integriere ich all das, was außen ist, in mir. Das ist ein Symbol der Integration, der Vervollkommnung dessen, aber was du eigentlich schon bist, das Ganze.
Es gäbe noch eine Frage. Aber das ist jetzt eine ganz andere Richtung. Du bist ja auch Physikerin und vielleicht kannst du was dazu sagen. Die Wissenschaft hat ja herausgefunden, so habe ich es auf jeden Fall mal gelesen, wir leben in einem schwarzen Loch. Was bedeutet das? Was kannst du dazu sagen? Als Physikerin und Mystikerin.
Ach, Sie haben recht. Das schwarze Loch ist das Unbewusstsein, das ist die Angst. Sie macht uns depressiv, gewalttätig. Sie zieht uns nach unten. Sie zieht das Licht, Bewusstsein, das ich bin, ist verdunkelt durch Angstgedanken. Das zieht mich nach unten und es erschafft die Vorstellung, körperlich und irdisch zu sein. Es ist, Angst ist quasi die Schwerkraft, die mich nach unten zieht und die die Welt erschafft, weil das, was dann von mir abgespalten ist durch diese Gravitationskraft, erscheint außen. Und letztendlich lebt der Mensch, der im Ich, der Körper, glaubt zu leben, in einem schwarzen Loch mit der gesamten Welt, die von ihm abgespalten ist durch diese Ich-Identität. Also, Sie haben recht, wir leben in einem schwarzen Loch. Ich, gespalten, abgetrennt von der Erde, und die Trennung geht weiter durch das Universum und hier dreht sich alles um sich selbst. Ich drehe mich um mich selbst. Es ist die Ego-Struktur. Es ist eine Rotation um sich selbst. Es ist alles symbolisch. Wir merken nicht, dass wir uns um uns selbst drehen, aber manchmal merken wir uns das schon, weil wenn wir merken, wir sind ja immer im selben Denkmuster gefangen. Es ist eine Rotation um sich selbst. Und hier ist eben alles abgespalten, was ich scheinbar nicht bin. Und es erscheint als das äußere Universum. Insofern kann man sagen, wir leben hier alle, die Angst haben, leben in dem schwarzen Loch. Das dann außen abgespalten im Universum erscheint. Projektion. Also Angst hat quasi jeder Angstgedanke, jeder Ich-Gedanke, an jeden Ich-Gedanken ist Angst gebunden, Trennungsangst, oh, ich bin getrennt, und diese Angst zieht mich herunter. Angst ist quasi der Anfang der Schwerkraft und der Anfang des Universums, in dem wir leben. Es steht, ist ein, der Versuch, das zu beschreiben, der Urknall, geheimnisvoller Urknall, der neue Einstein, nachdem Physiker suchen, weil sie die Welt doch nicht erklären können, sie versuchen es immer, können sie aber nicht. Das nächste, wie sie rankommen, ist, Materie besteht nicht aus Materie. Körper sind nicht wirklich körperlich. Was ist es dann? Es ist der Ich-Gedanke, der eine Schwerkraft erzeugt, der die Erde erzeugt. Alles rotiert um sich selbst. Es ist nicht einfach zu sagen, das Buch Der Urknall ist der Versuch einer Beschreibung und vielleicht gibt es Offenbarungen, die eine oder die andere. Und der neue Einstein ist jetzt nicht die Autorin, die das geschrieben hat, sondern es ist das Bewusstsein, das du bist, in dem alles erscheint. Da gibt es Offenbarungen drin, was die Welt im Innersten zusammenhält. Alles offenbart sich im Bewusstsein. Und hier bist du die Autorität oder derjenige, der jetzt sich selbst bewusst ist, ist die Autorität und nicht irgendein Wissenschaftler, der versucht, dir die Welt zu erklären und morgen sagt er wieder April, April, war doch nicht ganz so. Es ist doch eigentlich so. Und das passiert jeden Tag. Wie war der Satz von Linus Pauling? Wissenschaft ist der letzte Stand des Irrtums. Finde heraus, wer du bist, und alles ist klar.
Die Ellen hat eine Frage. Ich habe durch ein Teleskop Saturn mit seinen Ringen und Monden gesehen. Es war so echt, als ob es das wirklich gibt. Das hat mich verwirrt. Gibt es ihn oder nicht? Nur eine Erscheinung von mir?
Das sieht so aus. Finde heraus, wer du bist, und du weißt, was der Saturn ist. Ein Lichtbild im Verstand. Wenn ich glaube, ich bin körperlich, dann erscheinen die Lichtbilder draußen körperlich.
Du hast mal gesagt, das ist alles eine Illusion. Und dann hast du gesagt, aber es ist eine wunderschöne Illusion. Das hat mich sehr gefreut.
Ja, danke. Illusionen sind nicht falsch oder schlimm. Wenn du erkennst, dass das Illusion ist draußen, weil alles hier ist, in der Vollkommenheit deiner selbst, ist die Illusion da draußen, weil du sie immer noch wahrnimmst, eigentlich Schönheit. Ja. Danke.
Eiken, ich frage mich immer wieder, wie kommt es, dass so viele Menschen, die allermeisten meiner Einschätzung nach sehr unbewusst sind und sich mit dieser Thematik des Bewusstseins gar nicht beschäftigen. Was denkst du darüber?
Es ist, wie es ist. Es ist, wie es ist. Vielleicht gibt es diese vielen Menschen gar nicht. Vielleicht ist das eine Projektion deines Unbewusstseins. Da gibt's ja diesen Titel des Buches, das hat mich mal fasziniert. Wer bin ich und wenn ja, wie viele? Der Titel war wundervoll, aber was dann da drin stand, da standen mir die Haare zu Berge. Weil das, was ich denke, da draußen, diese ganzen vielen, bin ich alles selbst. Und wenn ich denke, die sind unbewusst, dann spiegelt mir das meine Unbewusstheit. Mehr weiß ich nicht. Also eigentlich, das ist das Irrationale. Manchmal sage ich das in so einem Kurs. Es gibt nur einen Menschen und der bin ich, der sich in allen anderen spiegelt. Wenn ich denke, ich bin getrennt, habe ich sofort alle anderen Menschen außerhalb von mir. Aber sie sind alle Spiegelsplitter von mir, des Bewusstseins, dass ich bin, aber es ist mir nicht bewusst. Weil ich denke, ich bin körperlich, ist das Bewusstsein abgesplittert und diese Spiegelsplitter sind draußen als die anderen Menschen. Also Menschen außerhalb von mir sind Spiegelsplitter meines Bewusstseins.
Marina?
Ja.
Aber bedeutet das, dass ich, also ich, hier kommt jetzt so die Frage auf, bedeutet das, dass ich quasi unendlich viel zu tun habe, das wieder zurückzuholen? Wenn du sagst, es sind Spiegelsplitter, da stelle ich mir so richtig viel vor. Hm. Und wenn ich das alles wieder integrieren, wenn das die Aufgabe ist, das alles zu integrieren, dann würde ich ja, dann würde ich denken, Gottes Willen, das ist ja Arbeit, dann werde ich ja nie fertig.
Ja. Brauchst du auch nicht. Es reicht, wenn du das hörst, das zu wissen.
Ja.
Das anzuerkennen. Mhm. Nicht zu wissen, es anzuerkennen. Da kommt Ruhe auf. Nimmst das nicht mehr so ernst, was um dich herum geschieht. Das ist wie ein Spiel, ein Gedankenspiel.
Ja, ich nehme es auch so wahr, dass es Dinge gibt, die mich antriggern, aber es gibt auch ganz vieles, was einfach vorübergeht, was gar nichts macht.
Ja, und dann, wenn es dich antriggert, kannst du die Erinnerung einschalten. Mehr ist nicht zu tun.
Immer dann, wenn das passiert. Ja.
Da gibt's nicht viel zu tun. Immer nur erinnern. Und erinnern hat nichts mit Schaffen zu tun. Letztendlich geht's immer nur darum, wir haben die Erinnerung, was wir sind, verloren, wir sind unbewusst. Und das tut weh, das macht Angst. Und Angst ist ein Wecker, ins Bewusstsein zurückzukehren. Und die Anerkennung der Spiegelung ist ein Hilfsmittel, wo wir miteinander spielen, immer wieder das Spiel spielen, vergessen, wer ich bin und erinnern. Und das ist das Spiel, spielen wir hier immer wieder auf dem Umkehrplatz. Und es macht mehr Spaß als diese Spiele da draußen, wo es um Konkurrenz geht, um Neid, um Krieg. Um ein besseres Leben, weil wir vergessen haben, dass das Leben perfekt ist, so wie es ist. Also spielen wir lieber das Spiel.
Bin einverstanden.
Okay.
Agnessa schreibt, wenn ich mich nun in einer ungerecht und gefühllos agierenden Person wiedererkenne, wie löse ich das auf? Oder akzeptiere ich diese Seite in mir und es ändert sich dann auch im Außen bei der Person?
Es genügt schon, dass du dich darin erkennst. Das erinnert mich an einen Ausspruch von Jesus. Ich bin jetzt nicht religiös oder christlich erzogen oder geprägt, aber manche Aussagen sind sehr spirituell, die man dem Jesus zuschreibt. Wenn du jemanden siehst, der eine Sünde begeht, der also gefühllos ist, wer ohne Sünde ist, werfe den ersten Stein. Erkenne dich also darin, und es kommt schon Frieden auf. Das ist der Anfang. Aber letztendlich, ja, du kannst es zulassen. Ja, das reicht eigentlich schon. Wenn nicht, herzlich willkommen. Das Sommercamp auf dem Umkehrplatz geht noch bis Ende September. Jeder kann sich gern anmelden. Und es gibt auch inzwischen eine Sangha, die Bewusstseinsschule, Coaches. Sie begleiten auch Menschen auf der Basis der Anerkennung der Spiegelung. Und wir arbeiten auch im Winter über auf Gomera und online. Herzlich willkommen. Ja, da gibt's eine Webseite, auch www.geistreich-sein.de, die Bewusstseinsschule. Also hier auf dem Umkehrplatz in Sedin bei Potsdam, auf La Gomera und online. Wir spielen zwischen Vergessenheit und Erinnern. Das göttliche Spiel auf der Erde gibt's im Sanskrit den Ausdruck Lila. Das göttliche Spiel auf der Erde ist im Einklang mit diesem hermetischen Gesetz. Oben ist dasselbe wie unten, innen dasselbe wie außen, ich bin dasselbe wie du und oben wie im Himmel so auf Erden. Und wir spielen quasi auf Erden das göttliche Spiel, Lila. Macht Spaß. Ja, war's das?
Nein. Noch nicht. Die Ellen schreibt hier im Chat. Mein Sohn fragt, wenn wir alle Licht sind, wie Einstein herausgefunden hat, dann müsstest du auch Licht sein. Wenn wir erscheinen, nur als Körper, weil wir sind ein Körper. Aber wenn du hier als Körper erscheinst, glaubst du ja auch, du bist ein Körper, oder? Fragt mein 8-jähriger Sohn. Hm. Stockend vorgelesen, war es trotzdem verständlich
für dich? Ja, in etwa. Und meine Antwort ist, ich bin nicht der Körper. Ich bin nicht der Körper. Ich bin das Ganze, in dem alles erscheint. Dass du ein Körper bist, hast du nur gelernt. Und leider gibt es in der Schule nicht dieses spirituelle Wissen, was du wirklich bist. Das wird nicht vermittelt. Weil eine Schule, in die du gehst, ist nicht dafür zuständig. In einer Schule lernst du, wie du Erfolg haben kannst, wie du dich versorgen kannst. Du lernst, dass du Essen, wie du Geld verdienen kannst mit einem Beruf, dass du dir Essen kaufen kannst und all diese Dinge. Und das ist alles auch richtig, so wie es ist. Aber das wahre Wissen lernst du in einer Bewusstseinsschule. Und da macht es richtig Spaß. Und da gibt es vielleicht zum Abschluss eine Geschichte von Ramana Maharshi. Dem ist dieses erleuchtete Wesen spontan begegnet oder er ist darin erwacht durch ein Ereignis. Plötzlich passierte das. Er war 100% überzeugt, so habe ich das in Erinnerung, so ist mir das vermittelt worden, dass er jetzt sterben muss als Körper. Ich muss jetzt sterben. Und da kam sofort blitzartig ein Prozess. Wenn ich schon sterben muss, dann will ich wenigstens wissen, was das ist. Und er ist also bewusst dabei geblieben, während der Körper gestorben ist. Aber im selben Moment wurde klar, wer er wirklich ist, und der Körper war natürlich noch hier. Aber durch diese Klarheit, dass er nicht der Körper ist, sondern wer er wirklich ist, da hat er seine Sachen eingepackt und ist in den Berg nach Arunachala in die Nähe seines Ortes gewandert. Tiruvannamalai war das, wo er gewohnt hat, und hat sich nicht mal von seinen Eltern verabschiedet. Und er ist von diesem Tag an nicht mehr in die Schule gegangen, weil er gesehen hat, was ich da lerne, brauche ich gar nicht. Das ist sowas von unwichtig und das verwirrt eigentlich nur und das brauche ich nicht. Der ist von Moment an nicht mehr in die Schule gegangen, weil diese Bildung braucht er nicht. Um das zu sein, was ich bin, muss ich diese Bildung nicht haben. Und dann ist er in den Berg, in die Höhle gezogen. Ja, und ein Leben aus sich selbst heraus ist ein so einfaches Leben. Es ist erfüllend. Ja, man kann es nicht beschreiben. Diese ganzen Dinge, die wir zum Leben brauchen, sind sowas von überflüssig. Sie sind nur stressbehaftet. Nur stressbehaftet. Und das Leben beginnt eigentlich dort an, wo ich bereit bin, von all den Dingen loszulassen. Auch von der Bildung. Und ich sage jetzt nicht, du sollst nicht mehr in die Schule gehen. Aber wissend, im Umkehrkurs und in der Bewusstseinsschule lernst du etwas, was du in der normalen Schule nicht lernst. Nämlich, wie man glücklich sein kann. Gut jetzt?
Ja, es taucht leider keine mehr Frage mehr auf, aber ich könnte noch stundenlang zuhören. Hast du einen YouTube-Kanal? Letzte Frage.
Ja, den gibt es. Es gibt einen Umkehrkanal. Ein Umkehrkanal. YouTube-Umkehrkanal. Das sind ein paar mystische Gedichte in Versform. Die Verse sprechen, es sind heilige Versen, sie sprechen von den Offenbarungen durch Bewusstsein. Manchmal sind sie ein bisschen poetisch, manchmal etwas sehr rational, nüchtern, mit einer klaren Aussage. Sie trifft das innere Wissen und nicht den Kopf. Und es gibt im YouTube-Kanal eine geistreiche Meditation, die der Erinnerung hilft, wer ich wirklich bin. Ja, hört einfach mal rein. Also Umkehrkanal. Bei YouTube.
Dankeschön.
Gerne.
Die Ellen schreibt auch Danke für die Beantwortung der Frage.
Okay. Ja, ich danke auch.
Ja, vielen Dank.
Und danke, dass du das zur Verfügung stellst. Das ist unglaublich.
Ja, zusammen mit dem Jetzt-TV-Team.
Ja, danke ans ganze Team. Ja, ist eine Herzenssache für dich. Wie bist du darauf gekommen, das zu tun?
Ja, ich hatte einfach das Gefühl, ich möchte Weisheit ins Fernsehen bringen und die waren aber nicht so offen dafür und dann ging es halt übers Internet.
Ja, schöne Arbeit.
Gerne.
Mit der Vollkommenheit.
Ja, bis der nächste Mal machen wir einen neuen Termin aus in ein paar Wochen.
Okay, danke.
Ja. Ciao.
Ciao.
Ciao.